ARD.
Mein Name ist Miguel Rubitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zum großen ProSieben-Kipp-Roll-Fall-Spektakel.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zur Samsung-Prinzessin. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Gruß euch!
Gruß euch da draußen!
Tretet ein in diese hehren Hallen der ARD-Audiothek. Mein getreuer Podcast-Gefährte, der Gaukler Rubitzky, hält sich bereit, ebenso wie meine Wenigkeit, seine geöffneten Registerkarten zu schließen. Denn Hasenlöcher im großen Netze mich düngt, diese finden stets ihren Weg zu uns beiden. Beid mit Y geschrieben.
Seid gegrüßt!
Seid gegrüßt!
Auch von mir! Ihr holden und hehren RitterInnen da draußen. Ja, ich mach mal die Musik aus, oder?
Ja, wir waren im Mittelalter-Restaurant.
Also Caro und ich sind noch inspiriert privat, weil wir waren im Mittelalter-Restaurant. Deswegen haben wir gedacht, hier verkleiden wir mal diese Anmoderation ja hier im Mittelalter-Modus.
Ja, wenn man einmal da drin ist, dann kommt man da nicht mal raus, ne?
Es ist ganz schwer.
Also nach der ersten Bestellrunde, wo dann alle ihr Essen bestellt haben, hatte ich schon abgeschlossen damit, da war ich eigentlich schon genervt und hatte genug. Aber dann musst du da noch ein paar Stunden bleiben. Und das ist wirklich so, dann entweder du machst es, ganz oder gar nicht,
ja.
Weil sonst kann man es dann auch, also da muss man halt gehen und dann haben wir es embraced.
Genau, also vielleicht muss man erstmal erklären, warum wir da überhaupt hin sind. Das war so ein kleines Incentive. Es war so ein kleines Incentive, nur aus unserem AutorInnen-Department beim ZDF-Magazin Royal, und wir wollten mal wieder privat uns sehen und privat was machen, und dann hat irgendjemand vorgeschlagen, Mittelalter-Restaurant, und die anderen haben irgendwie nicht Nein gesagt. Und dann sind wir da schön mit der versammelten Mannschaft da irgendwie hingegangen und die Tür ging auf und es kam schon so eine...
Es kam eine Ork-Familie raus,
voll verkleidet. Und wir waren so, ach du Scheiße, wo sind wir hier denn jetzt gelandet? Die nehmen das ja doch alles ganz schön ernst.
Ja, also die Franchises haben sie dann nicht so doll da unterschieden. Da war schon auch mal die ein oder andere Elfe dann dabei, die als sie nicht per se ins Mittelalter gehört.
Stimmt, die hatten so spitze Ohren auch.
Ja,
also auch die
doch,
Bedienung.
Da war dann doch auch ein wenig noch irgendwie Westeros mit dabei und Herr der Ringe und
ja.
Alles Mögliche.
Ja, total.
Flug der Karibik.
Genau, auch ein bisschen. Auf jeden Fall war es dann wirklich so, dass die Bedienung einen auch angesprochen hat in eben dieser Mittelaltersprache.
In
und
dieser
dann
Zunge.
Dann musste man da auch hier Paroli bieten und auch im Mittelalter.
Was begehret ihr?
Ja,
so wurde man am Tisch bedient.
Genau. Ja, und damit einem das nicht so schwer fällt, gab es in der Speisekarte eben auch so ein kleines Register mit zur Übersetzung. Und das habe ich nochmal hier mitgenommen, damit
Stichwort
wir da so ein bisschen
Eiersahne.
Reinkommen. Genau, also Mayo hieß Eiersahne zum Beispiel.
Eiersahne.
Ne? Ist ja klar, was
ja.
Das bedeutet. Aber auch sowas wie zum Beispiel, darf ich mich setzen, sagt man da nicht, sondern man sagt stattdessen, dürfte ich meine Afterballen hier platzieren?
Mhm.
Oder was kostet das? Heißt das, was müsste ich berappen? Wie viele Taler müsste ich aus meiner Geldkatze kratzen?
Pommes waren Erdapfelschnitten, das
genau.
Habe ich mir noch gemerkt.
Quetschtomaten. Ich habe hier einen Elfentraum mit knusprigen Erdapfelschnitten und Quetschtomaten gegessen.
Cola Light war des Teufels Kanalwasser ohne Feenzauber.
Ich habe noch eine Frage. Weißt du, was wie spät es ist, heißt auf Mittelalterisch? Weil es stand auch in der Karte. Mal gucken, ob du es gelernt hast.
Was spricht euer Zeitinstrument?
Was?
Ah, keine Ahnung.
Ganz schlecht. Was denkt ihr, welch Stand just in Momento wohl die Stundenkerze in eurer Heimstätte angezeigt wird haben?
Alles klar.
Also das ist auf jeden Fall der Modus. Und Caro, jetzt würde ich aber trotzdem gerne in die Tabs gehen, würde da mal fragen, könnten Sie mir dies zu Demonstratio führen?
Ja, ich habe noch eine Info. Milchshake heißt ein geschütteltes Gemälk.
Alles klar, dann gehen wir rein.
Ich wurde letztens eingesogen von einem Universum, auf das ich zufällig gestoßen bin, durch ein Video meiner Timeline von Stephanie Su, das ist eine südkoreanische YouTuberin. Und darin ging es um die Familie Lee, die die Firma Samsung leitet, genauer um die Tochter des ehemaligen Samsung-Chefs, Lee Bu-jin. Und ich war super gefesselt von dieser Geschichte, weil es wirklich so Real-Life-Succession ist. Es hat alles. Es hat Macht, Geld, Intrigen, Familie, verbotene Liebe, Scheidung, jede Menge Gossip. Das alles mit dabei. Es ist im Prinzip
Zeit-Gossip.
Zeit-Gossip in der Südkorea-Edition. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Ich versuche, so gut ich kann, so wahr mir die Gossip-Götter helfen, jetzt diese Geschichte nachzuerzählen. Und um diese ganze Story zu checken, also um zu checken, was für eine Bedeutung wirklich Samsung hat in Südkorea, musste ich ein bisschen eintauchen in die Welt der Chaebols. Das sind große industrielle Konglomerate, die von einer Familie geführt und kontrolliert werden. Also du hast sehr reiche Familien mit Riesenfirmen, die wiederum viele Tochterfirmen haben in verschiedenen Branchen. Das sind Firmen, die sind so mächtig, dass sie irgendwie so häufig über dem Gesetz stehen, politisch stark Einfluss nehmen. Das ist die absolute Elite von Südkorea. Das sind einige wenige Familien, die die 20 einflussreichsten, mächtigsten Unternehmen in ganz Südkorea leiten. Ich habe mal nachgeguckt, dazu gehören zum Beispiel Samsung eben oder auch Hyundai oder LG. Und deren Kinder heiraten auch alle untereinander. Das ist quasi wie so im Adel.
Ach, das ist quasi wie so Royal Family, aber mit hier
aber
Handys.
Unternehmen, also Großunternehmen, die einfach super, ne, viele so Tochterbranchen haben, einfach wahnsinnig großflächig viel Einfluss in diesem Land haben. Und diese Kinder heiraten eben untereinander, um das ganze Geld und die ganze Macht auch so schön zusammenzuhalten und sich gegenseitig eben so zu stützen.
Hin und her zu schieben,
genau,
ja, man kennt sich gut.
Das sind finanzielle und sehr strategische Allianzen, die da gebildet werden. Und wenn du in so eine Familie reingeboren wirst, dann geht es darum, wer wird eines Tages die Firma übernehmen? Wer wird am meisten Firmenanteile erben? Wer ist am reichsten? Wer heiratet am reichsten? Wer heiratet am strategisch schlauesten? Also das ist so diese ganze High-Society-Business-Welt, in der wir uns da bewegen. Und innerhalb dieses sehr elitären Kreises aus Chaebols, aus ein paar Familien, bleibt eben diese ganze wirtschaftliche Power in Südkorea. Ich bin da in der Recherche auf eine sehr empfehlenswerte Vice-Doku gestoßen von Vice Asia, die heißt The Untouchable Chaebols of South Korea. Kleine Empfehlung. Und da geht es eben auch darum, also wie unerreichbar und übermächtig diese Firmen eben sind. Die stehen über dem Gesetz, die sind natürlich häufig in Korruptionsskandale verwickelt, Ausbeutung und so weiter. Alles, was man eben solchen übermächtigen Großkonzernen gut vorwerfen kann, die zu viel Macht haben und dass das eben eine krasse Klassenspaltung in Südkorea bewirkt. Ich weiß nicht, hast du Parasite gesehen?
Hab ich gesehen, ja. War ein fantastischer Film.
Das fand ich so super eindrucksvoll, wie das inszeniert war mit dieser Welt, die wie so eine Unterwelt wirkte, ja, in diesen verregneten Gassen und dann oben diese superreiche Familie. Aber die, selbst diese superreiche Familie in diesem Haus ist Meilen weit entfernt von der Welt der Chaebols. Ja. Das ist wirklich, ja, im Prinzip wie Royals leben die. Und ganz oben an der Spitze, über allem, steht Samsung. Samsung ist so mächtig in Korea. Die sind weit mehr als jetzt nur ein Technikkonzern, der Smartphones und Fernseher macht. In Südkorea deckt Samsung auch noch ganz andere wirtschaftliche Bereiche ab. Lebensmittel, Versicherung, Hotellerie, Immobilien, Gastro,
was?
Schwerindustrie, Pharma und.
Echt?
Der jährliche Umsatz von Samsung entspricht rund 20% des Bruttoinlandsprodukts des ganzen Landes. Man kann es sich halt nicht vorstellen.
Also deren Markenkern ist quasi einfach alles.
Alles.
Also alles, was man produzieren
also
kann.
Das Kerngeschäft oder so das Aushängeschild ist schon Samsung Electronics. Ja. Ne, das ist der ganze Technikkram. Aber drumherum gibt es halt...
Machen die auch noch so Äpfelanbau und
alles.
Sowas.
Die machen alles. Zum Vergleich, ich habe nochmal nachgeschaut. Es gibt eine Statistik von 2015, die zeigt, dass in Deutschland die gesamte Automobilbranche 4,5% des deutschen BIPs ausmacht. Also die gesamte Automobilbranche. Und in Südkorea hat ein Konzern 20%.
Das ist unglaubliche Summen, da explodiert mein Kopf, wenn ich das versuche, das zu verstehen.
Also an Samsung kommt niemand vorbei in Südkorea. Samsung ist überall, Samsung ist immer präsent und so auch von sehr großem öffentlichem Interesse. Und diese Familie Lee, die steht eben sehr im Fokus der Öffentlichkeit, die Samsung leitet. So wie ich das jetzt als Neueinsteigerin in dieses Samsung Family Cinematic Universe überblicke, gibt es da jede Menge Stories und man könnte über sämtliche Familienmitglieder einzelne Podcast-Folgen machen. Aber ich konzentriere mich mal auf die Geschichte von Lee Bu-jin. Sie ist die Tochter von Lee Kun-hee, dem vorletzten Samsung-Boss. Ich nenne ihn ab hier einfach mal den Boss, der Einfachheit halber.
Ja.
Du meldest dich einfach jederzeit, wenn du nicht mehr mitkommst. Es wird nämlich verworren und es wird kompliziert. Aber ich versuche es hier aufzudröseln.
Alles klar.
Der Boss war wiederum der dritte Sohn vom Samsung-Gründer und dem Samsung-Vorstandsvorsitzenden. Und der Boss hat, was ein sehr krasser Move war, die Tochter eines wichtigen südkoreanischen Politikers geheiratet. Schlaue Hochzeitsallianz, zack, CEO. You get the picture. Also ne, über Heirat schaffst du dir da irgendwie noch deinen Status zu sichern oder noch zu erhöhen, je nachdem wie schlau du da schachzugmäßig vorgehst in dieser Welt. Und der hat auch die Firma Samsung dann richtig big gemacht. Der wurde 96 wegen Bestechung an den Präsidenten verurteilt, ein Jahr später wieder begnadigt, 2007 dann Steuerhinterziehung, laut Financial Times in Höhe von 45 Millionen US-Dollar. Dafür sollte er eigentlich 3 Jahre ins Gefängnis, wurde aber wieder begnadigt vom südkoreanischen Präsidenten. Naja, kann man sich vorstellen, wie schnell das so geht mit Begnadigungen, wenn man für 20% des Bruttoinlandsproduktes verantwortlich ist. Man weiß es alles nicht so genau, was da so
was,
alles
was läuft. Was höre ich da mit meinen Ohren? Das ist ja wirklich wie Succession, was du da erzählst.
Es ist absolut Succession. Und jetzt geht's eben los. Der Boss hat 4 Kinder bekommen. Zuerst einen Sohn, dann 3 Töchter. Das erste Kind, der Sohn, ist quasi der Erbe, schon mal per Geburtsrecht so ungefähr, dieses Familienimperiums. Der ist CEO von Samsung Electronics, also dem Hauptgeschäft, dem wichtigsten Geschäft geworden. Inzwischen auch mehrfach zu Gefängnisstrafen verurteilt und wieder entlassen bzw. freigesprochen worden. Unter anderem wegen Bestechung und Bilanzbetrug. Aktuell ist er mal wieder freigesprochen. Also jetzt gerade sitzt er
gut,
anscheinend...
Gerade ist alles gut.
Gerade ist er anscheinend CEO und alles ist gut. Und eben die, um die es heute geht, ist das zweite Kind, die älteste Tochter, die geplante Erbin vieler Unternehmen innerhalb dieses Samsung-Konglomerats. Und diese koreanische YouTuberin, wo ich da ins Rabbit Hole gefallen bin, beschreibt sie als super schlau, als Lieblingskind vom Boss, der hat sie überall hin schon früh mitbekommen. Sie nennt sie die Samsung Princess, wirklich. Hatte in der Schule super Noten, schafft es an einer der besten Schulen in Korea, Ivy League Level, macht ihren Abschluss an der Top-Uni, fängt 95 bei Samsung an als Praktikantin. Also sie muss quasi, das ist so die Regel in dieser Samsung-Familie, du musst dir das hart selber erarbeiten. Mhm. Also ich will das jetzt nicht glorifizieren, also das ist natürlich komplett, also...
Wie selber einfach, erarbeiten, ne? Du bist doch gerade erzählt, ja. wie die sich das hin und her schieben.
Genau, durch Heiratsallianzen irgendwann. Aber ja. Du musst trotzdem quasi dir durch eine sehr hohe Bildung und einen Respekt in der Firma, das musst du dir halt selber erarbeiten. Aber das ist so die Politik.
Man muss trotzdem halt erstmal dahin geboren worden sein.
Das muss man sagen. Trotzdem ist sie 5 Jahre als Praktikantin in diesem Unternehmen inkognito gewesen.
Ah, ach
also,
so, okay.
Es wusste niemand, das ist die Tochter vom Boss, sondern sie hat sich dort hochgearbeitet und ist sehr schnell einfach wahnsinnig gut geworden und wahnsinnig einflussreich und kompetent. Sie hat gestartet dort in der Welfare Foundation, also in der Stiftung von Samsung. Niemand weiß, wer sie ist. Und eines Tages wird das Geheimnis gelüftet, das ist übrigens die Tochter vom Samsung-Boss. Das stelle ich mir auch geil vor.
Wenn du das ist auch eine geile Reality-Sendung, muss man sagen.
Undercover Princess. Wenn du da jahrelang von der den Kaffee gebracht bekommen hast und dann so, übrigens, ich bin jetzt hier bald Big Boss von allem, das stelle ich mir schon krass vor.
Und dann rattern so durch den Hinterkopf nochmal alle Gespräche, die man mit dieser Person hatte, alle Lästereien, die man über den Chef mal begangen hat und so weiter und so fort. Ja, ist eine interessante Idee.
Ganz genau, ja. Tochter vom Boss, er nimmt sie ab jetzt mit in sämtliche Vorstandssitzungen. Sie trifft wichtige Leute, sie trifft PolitikerInnen, sie trifft andere Bosse. Sie wird ab jetzt vorbereitet, wichtige Unternehmen zu übernehmen. Sie ist jetzt schon in diesem jungen Alter mehrere Milliarden Dollar wert. Es besteht natürlich ein krasser Druck. Von dieser Frau haben jetzt alle die höchsten Erwartungen. Die Frage, die sie stellt, ist... Wen wird sie heiraten? Also was wird jetzt ihr Move? Wie weit hinaus wird sie es schaffen? Wer ist der Auserwählte? Schock, sie will ihren Bodyguard heiraten.
Was?
Sie will ihren Bodyguard heiraten. Kein anderen Schäbel, kein Politiker, kein Erbe, kein Unternehmer, sondern einen ihrer Bodyguards.
Einen normalen Bodyguard aus dem Volke.
Immu Jay. Nennen wir ihn Jay im weiteren Verlaufe. Ja, er ist ein Mann, einfach ein dahergelaufener Jay.
Aber weil es wahre Liebe ist oder warum?
So schien es. Also er kommt aus einer armen Familie. Sein höchster Bildungsgrad ist Highschool. Er hat keine Business-Erfahrung. Und den will sie heiraten. Es ist im Prinzip ein Hollywood-Film. Es ist die reichste Tochter Südkoreas und der arme Bodyguard. Wie so eine Reverse-Cinderella-Story.
Also das ist ja jetzt schon alles filmreif, was
komplett.
Du da erzählst.
Total. Und die beiden haben sich wohl irgendwie von Anfang an gut verstanden. Vielleicht war es ja einfach so, kann man ja mutmaßen, dass sie inmitten dieses ganzen Drucks und dieser ganzen reichen Arschlöcher um sie rum, vielleicht dieser Bodyguard ihr irgendwie so ein Gefühl der Sicherheit gegeben hat oder so. Ein bisschen Stabilität.
Bestimmt, der hat bestimmt starke Arme an, die man sich gut anschmiegen kann.
Also
irgendwie verstehe ich
so
sie. Also man ist da in diesem komischen Geflecht voller Intrigen und voller hier schmierigen Hochzeiten und Typen und so weiter. Und da braucht man vielleicht einfach nur mal eine Schulter, an die man sich anlehnen kann.
Jetzt kann man sich halt nur vorstellen, wie diese Love Story bei ihrem Vater, dem Boss, ankam, der natürlich große Pläne hat für seinen Little Girl und nur das Allerbeste will für seine
Prinzessin.
Der
ist jetzt so schön im König-Triton-Modus und sagt,
ja,
nee.
Genau. Genau, so war es auch. Also der Bodyguard hatte auch ziemlich Schiss davor, was jetzt passiert. Der fand es wohl angeblich keine gute Idee zu heiraten, weil er natürlich wusste, welches Drama ihn jetzt dort in dieser Familie erwartet, welche Öffentlichkeit ihn erwartet. Er hat gesagt, was für eine krasse Bedeutung Samsung in diesem Land hat. Und diese Beziehung ist einfach ein kompletter Skandal. Das ist nicht so eine Liebesgeschichte, die dann, ach ja, ach, sie hat einen Bodyguard. Nee, das ist schon einfach, das geht nicht. Also das ist krass.
Das finde ich irgendwie geil. Irgendwie ist es ein Power-Move von ihr.
Und es ist wohl auch so, dass die Samsung-Kinder von Anfang an beigebracht bekommen, sich so eher unauffällig zu verhalten, nicht so in der Öffentlichkeit stattzufinden, eher so low-profile. Das heißt, alles, was man jetzt so weiß über diese Beziehung, wie das angefangen hat und was lief, das kam erst durch die Scheidung raus. Spoiler, diese Geschichte hat kein gutes Ende genommen, sondern ist tatsächlich ein totales Drama geworden.
Das heißt, ich halte mich jetzt mal mit meinen kleinen, frechen Kommentaren ein bisschen zurück, bis ich weiß, was genau Sache ist.
Ja, also sie waren wohl zuerst total verliebt, haben sich mehr und mehr angenähert. Boo Jin steigt bei Samsung auf. Ihr Vater ist schon dabei, sie zu platzieren in der Firma. Wer könnte der perfekte Ehemann sein? Wer ist die strategisch beste Ehe? Der Boss fängt an, Dates für sie zu organisieren. Mit Männern, die alle kluge Schachzüge wären für die Firma und für seine Tochter. Aber Boo Jin sagt, nö, ich date meinen Bodyguard. Und der Boss ist geschockt. Er ist unfassbar pisst. Ausgerechnet meine Boo Jin.
Aber Vater, ich liebe den Bodyguard.
Ich liebe ihn doch.
Ich liebe ihn doch.
Denk doch an die Firma, Kind.
Ja, wirklich.
Ja, irgendwie so. Und seine anderen Kinder, es gibt ja 4 insgesamt. Der älteste Sohn, es ist ja der aktuelle CEO von Samsung Electronics, du erinnerst dich, der im Gefängnis war, ab und zu. Der hat die Tochter von einem anderen riesen Schäbel-Unternehmen geheiratet, nämlich Daesung. Später geschieden, aber egal. Die zweite Schwester von Boo Jin hat den Sohn des Präsidenten der zweitgrößten Zeitung in Südkorea geheiratet. Natürlich, auch gut, dort jemanden irgendwie zu haben. Und was die jüngste Tochter angeht, da muss ich an dieser Stelle eine Triggerwarnung aussprechen zum Thema Suizid. Skippt doch einfach die nächsten 30 Sekunden, wenn ihr dieses Thema für euch gerne aussparen möchtet. Die jüngste Tochter hat 2006 in New York Selbstmord begangen, mit nur 26 Jahren. Als Todesursache wurde zuerst ein Autounfall angegeben, weil so ein krasses soziales Stigma auf Selbstmord liegt. Aber nach und nach kam dann die ganze Wahrheit ans Licht. Außerdem wurde berichtet, dass sie auch einen Freund hatte und ihr Vater ihr verboten hat, den zu heiraten, weil er nicht angemessen war. Also hier gibt es starke Parallelen zu Boo Jin und in dem Fall der jüngsten Schwester mit einem sehr dramatischen Ausgang.
Uff, okay, und das schwebt jetzt natürlich auch noch über allem und das ist der Elephant in the Room, dass jetzt sich die Geschichte droht zu wiederholen.
Genau. Der Boss versucht jetzt alles, Boo Jin davon abzubringen, diesen Bodyguard zu heiraten. Er besticht sie mit mehr Erbe, mehr Anteil im Unternehmen, bessere Position, you name it. Du kannst alles haben, nur bitte heirate nicht diesen Bodyguard. Er hat weiterhin Blind Dates organisiert, das ging 4 Jahre lang, aber Boo Jin hat gesagt, nein, es ist der Bodyguard. Ich will diesen Bodyguard. Und irgendwann sagt die Familie, okay, dann heirate halt den Bodyguard.
Dann heirate ihn doch.
Heirate ihn doch, aber unter ein paar Bedingungen. Der Bodyguard muss jetzt irgendwoher schnell eine akademische Ausbildung kriegen, damit er irgendwie gut genug ist für unsere Tochter. Er wird aufs MIT geschickt, eine der schwersten Schulen, die man sich irgendwie so vorstellen kann.
Was?
Wo er natürlich komplett überfordert war und auch super frustriert. Oh. Er kommt zurück also, weil er dort irgendwie nicht, er war jetzt nicht so der Bücherwurm, sag ich mal.
Ja, der hat es halt mehr in den Arm gehabt. Manche Leute haben es hier, andere Leute haben es aber auch hier in den Muskeln nämlich drin.
Und dann hat er einfach mal so mindestens eine Führungsposition bei Samsung bekommen, damit er halt nun mal wer ist. Und wurde da komplett reingeworfen, komplett unerfahren und ungebildet und musste dort irgendwie klarkommen. Er war nicht gut in seinem Job. Er wurde von seinen Mitarbeiterinnen als sehr inkompetent beschrieben und auch als schwierige Person. Also lässt er das auch wieder. Und Boo Jin macht inzwischen eine richtig krasse Karriere. 2001 übernimmt sie Sheila Hotels. Das ist die Hotelkette, die auch noch Samsung gehört, natürlich.
Natürlich.
Die heute eine Luxushotelkette ist. Und zwar alles dank Boo Jin. Sie hat das von Grund auf aufgebaut und umgemodelt. Das war quasi irgendwie eine Hotelkette, die so, also jetzt nichts, war nichts Besonderes und lag irgendwie so ziemlich brach. Das lief einfach nicht gut und sie hat es komplett neu aufgebaut und zu unglaublichem Erfolg gebracht. Alles auf High Class. Es ist jetzt das Luxushotel Südkoreas. Es ist das Hotel der Stars. Sie hat Duty-Free-Shopping-Malls aufgebaut. Sheila Duty-Free ist der erste Airport Duty-Free, der Louis Vuitton verkauft. Also wir bewegen uns hier komplett im absoluten Luxusbereich, den sie da irgendwie aufgebaut hat. Hat es auf ein komplett neues Level gehoben und wird inzwischen schon Little Lee Kun-hee genannt. Also wie eine Mini-Version ihres Vaters, weil die sich da irgendwie in ihren Business-Strategien so ähnlich sind. Also sie macht richtig, richtig fett Karriere, aber diese Ehe zu dem Bodyguard liegt in Scherben. 2007, boom, Trennung. 2014, Scheidung. Und dann kam eben alles raus. Es ist gar keine Cinderella-Geschichte, also die reiche Prinzessin und der liebe Frosch mit den starken Armen. Der Typ ist ein richtiges Arschloch, wenn man dem glaubt, was sie im Scheidungsprozess alles so erzählt hat. Also, Bujin reicht die Scheidung an. Ihre Aussagen, er hat sie mehrfach betrogen, auch mit anderen prominenten Frauen anscheinend. Es hat häusliche Gewalt gegeben, er habe getrunken. Sie will die Scheidung, sie will das volle Sorgerecht. Und das erscheint jetzt irgendwie alles sehr weird.
Das sagt sie
das
in
sagt
ihrem
sie.
Scheidungspapieren oder wie?
Genau.
Okay.
Das erscheint ja jetzt irgendwie alles komplett weird. Dieser Bodyguard, dieser Mann, der nichts hatte vorher.
Was hat sie an ihm gefunden dann die ganze Zeit?
Erstens, was hat sie an ihm gefunden? Und zweitens, hast du nicht genug? Also so, chill doch einfach dein Leben und mit irgendwie, also er kann sich im Prinzip zurücklehnen und muss nichts anderes machen, als die Klappe zu halten
ja.
und irgendwie nett zu sein.
Ja,
und das hat er nicht geschafft.
Das kriegt er nicht hin.
Nein, er hatte einfach, also bevor er da eingeheiratet hat in Samsung, also anstatt einfach zu denken so, ja, ich habe es irgendwie geschafft, betrügt er anscheinend seine Frau, ist gewalttätig, ist in Skandale verwickelt in Südkorea.
Also es ist voll Drama.
Ja, und pass auf, er verklagt sie auf 1 Milliarde Dollar.
Ja gut, da ist natürlich jetzt eine Menge zu holen, ne?
Ja, das musste sie nicht zahlen natürlich. Also ich habe gelesen, am Ende musste sie nur ein paar Millionen zahlen, ist ja nichts
ja,
zum
nur,
Glück.
Nur ein paar Millionen.
Und sie hat auch das Sorgerecht bekommen. Es war aber so, dass er alles abgestritten hat. Es hätte keine Gewalt gegeben. Er habe einfach unter sehr, sehr viel Druck gestanden in dieser Familie. Er sei depressiv gewesen, er sei frustriert gewesen. Er habe es gehasst, zum MIT zu gehen. Er sei in diese Familie gedrängt worden. Er hätte nicht Nein sagen können. Finde ich sehr, sehr seltsam. Also irgendwas passt da einfach überhaupt nicht zusammen in dieser ganzen Geschichte.
Ja, also irgendwoher riecht das Ganze komisch. Aber ich muss auch sagen, man kann da halt in diesem Konflikt irgendwie niemandem so 100% trauen, oder?
Nein, am Ende sind es einfach alles komplett reiche Bonzen.
Super korrupte Leute.
Korrupte Leute, die Leute ausbeuten und das Land kontrollieren.
Genau.
Aber es ist halt trotzdem...
Also ich schätze sie jetzt auch nicht so ein, als könnte man ihr die 100%ige Ehrlichkeit in diesen Scheidungspapieren auch zutrauen.
Nee.
Aber ihm würde ich jetzt auch nicht zutrauen, dass ihm nicht da irgendwie, dass er da irgendwie handgreiflich geworden ist oder so. Also es ist irgendwie alles...
Man traut allen alles zu.
Man traut allen alles zu.
Ja,
genau.
Und da steht jetzt Aussage gegen Aussage, aber fest steht, am Ende bekommt Bujin Sorgerecht und muss dem Typ nicht 1 Milliarde Dollar zahlen. Es war dann auch so, dass sie 2019 sich gegen Drogenvorwürfe wehren musste, weil eine Krankenschwester behauptet hat, sie hätte Medikamente missbraucht. Da hat sich die komplette Presse drauf gestürzt. Es wurde ermittelt und am Ende wurde klar, Bujin hat wohl die Wahrheit gesagt, sie hat keine Drogen missbraucht und turns out, diese Krankenschwester war von den Anwälten von ihrem Ex-Mann, diesem Bodyguard, bezahlt worden. Also solche Sachen werden da einfach abgezogen, eine richtige Schlammschlacht einfach abgezogen, um irgendwie an dieses Geld und so zu kommen, wohl.
Ja klar.
Das ist wahnsinnig verworren.
Ja, da zieht sich ja jetzt keiner zurück dann in diesem Geflecht und sagt, naja gut, jetzt habe ich halt verloren, sondern da wird dann natürlich rausgepresst, was geht, da wird sich gegenseitig verklagt, da wird das Drama an die Öffentlichkeit gezogen, da will man mitnehmen, was man kriegen kann.
Und jetzt gibt es natürlich viele Fragezeichen. Kann es sein, dass das Liebe war? Also ja. Kann es sein, dass sie irgendwie aus allen Männern, die sie kann wirklich, hätte wirklich jeden haben können, diesen Arschlochmann aussucht? Hat sie das aus Versehen gemacht?
Ein schlechtes Händchen für die Männers.
Ja, muss man Mitleid mit ihr haben? Oder, und das ist jetzt eigentlich das spicieste Gossip an allem, war das in Wahrheit der genialste Heiratsschachzug ever, den sie hätte machen können, den die Samsung-Erbin da selber in die Hand genommen und gemacht hat.
Weil
für ihren eigenen Erfolg, indem sie eben nicht einen der anderen Rich Boys geheiratet hat, den der Vater ausgesucht hätte, neben diesen sie vielleicht gar nicht hätte glänzen können, weil die Gesellschaft immer noch so strukturiert ist, dass die Männer eben die Erfolge feiern. Und die Frauen, so ist es zum Beispiel auch der Frau ihres Bruders ergangen, die war selber eine reiche Tochter, eine reiche Erbin aus einem riesen Schäberl-Unternehmen, die dann aber Fulltime-Housewife geworden ist. Also viele Frauen, die in diesen Kreisen heiraten, bleiben dann eben zu Hause oder übernehmen sowas wie Charity oder die Stiftung oder sowas. Aber sie wollte diese Karriere.
Ja.
Sie wollte das, also hat sie sich irgendeinen Loser gesucht, wo sie wusste, naja, den lasse ich mal machen und ich mache halt mein Ding.
Ja, und noch nebenbei dann quasi diese ganzen Bestechungen vom Vater annehmen.
Ja. Ne,
also das kommt ja auch noch dazu. Wenn du den nicht nimmst, dann kriegst du dieses und jenes
das
und
hat sie alles ausgeschlagen,
das
weil
hat sie
wusste,
alles ausgeschlagen.
I can do better. Und das finde ich In dieser ganzen abgefuckten Welt ist das so ein Power-Move, ja, wenn es denn so war.
Im wahrsten Sinne des Wortes ein Power-Move.
Also sie wollte das vielleicht alles genauso. Sie wollte exakt dieses Leben, diese Karriere. Und der dahergelaufene Bodyguard, der war wie so ein Bauer in einem Schachspiel.
Der dann halt auch irgendwann mal nun mal gefallen ist.
Ja, der ist unnütz, der ist unsympathisch. Auf den hat sie vielleicht einfach auch gar keinen Bock gehabt.
Nach der Karriere, ciao, jetzt geh mal hier, verschwinde.
Ja, und da hat sie vielleicht einfach auf den falschen Typ gesetzt, weil der sich als Riesenarschloch entpuppt hat.
Das war vielleicht der einzige, in Anführungsstrichen, normale Bürger, ja, den sie gekannt hat.
Das wäre so ein krasser Move, vor allem dieser elitären Rich-Kid-Welt. Ein ziemlich rebellischer Move. Wie gesagt, ich will das jetzt nicht verherrlichen und verklären.
Nein, aber es ist geiler Gossip.
Es ist komplett geiler Gossip. Und natürlich könnte man andererseits auch sagen, naja, sie war super jung. Vielleicht war sie wirklich verliebt und ist auf diesen Typen reingefallen. Lirum larum, schlechtes Händchen bewiesen, ja, irgendwie bei der Männerwahl. Aber das wäre schon echt ein krasser Power-Move. Ich habe heute Morgen nochmal nachgeguckt. In der Forbes-Liste von 2023 ist sie auf Rang 82 der mächtigsten Frauen der Welt. Sie ist eine der reichsten Frauen Südkoreas. Sie ist einfach... She's a problematic girl, boss.
Ja.
Ja, ich war wirklich komplett hooked. Ich bin eingetaucht in diese Welt. Ich habe das verschlungen, dieses Video. Also große Empfehlung. Ja, und damit schließe ich hier meine ganzen Gossip-Kanäle wieder. Die spaßige, schlechte Nachrede habe nun ein Ende.
Ja, und jetzt geht es von Südkorea nach Ossendorf. Caro, ich habe einen Tab aus unserer Nachbarschaft mitgebracht. Ich bin mal wieder meiner Lieblingsbeschäftigung nachgegangen und habe alte, vergessene Fernsehsendungen aufgewühlt und bin dabei auf einen regelrechten Schatz gestoßen, den ich hier nun im Podcast mit dir gemeinsam heben möchte. Es handelt sich um ein Format des Senders ProSieben und es ist eine Sendung, die nur ein einziges Mal ausgestrahlt wurde, weil sie zu gut war. Aber dazu dann gleich mehr, was genau so alles bei dieser Sendung passiert ist. Wir befinden uns im Fernsehjahr 2009 und die Sendung, um die es gehen wird, hatte einen ganz schönen Namen. Sie hieß das große ProSieben Kipp-Roll-Fall-Spektakel. Caro, kannst du dir unter diesem Namen ungefähr vorstellen, was da vielleicht passiert sein mag?
Ich denke, es sind einige Dinge gekippt, andere gerollt und wiederum andere gefallen.
Richtig, siehst du, ist doch gar nicht so dumm. In der Presse stand überall, was für ein doofer Name oder so, aber es ist doch selbsterklärend, was damit passiert. Also wie du das gerade schon richtig erklärt hast, es sollten Dinge kippen, rollen und fallen. Was das Ganze jetzt so in einem Spektakel macht, das erkläre ich euch gleich. Es wurde auch tatsächlich ein Spektakel, aber so aus anderen Gründen, als sich das ProSieben vielleicht erhofft hat. Ich habe nochmal recherchiert und die Original-Pressemitteilung aus dem Jahr 2009 gefunden. Da kann man alles nachlesen, was in der Show eigentlich passieren sollte. Ich lese mal vor. Eine Pferdekutsche, 40 Harley-Davidson-Motorräder, eine Dampflokomotive. Über 10.000 Gegenstände kommen in der größten Kettenreaktion der Welt auf ProSieben zum Einsatz.
Geil.
Weltrekord. 10 Teams verbinden 10 Teilketten zur längsten Kette aller Zeiten. Matthias Optenhövel moderiert das große Kipp-Roll-Fall-Spektakel am Samstag, 6. Juni 2009 um 20.15 Uhr live. Sonja Kraus und Stefan Gödde sind als Außenreporter mitten im Geschehen. Nela Pangeli als Reporterin am Flughafen Köln-Bonn im Einsatz. Über 33 Kilometer und mehr als 120 Minuten soll die Kettenreaktion von einem Studiogelände in Hürth zum Flughafen Köln-Bonn und wieder zurücklaufen. Hält sie störungsfrei 30 Minuten durch, ist sie offiziell die längste Kettenreaktion der Welt. Bam, oder?
Ja, ich find's erstmal geil. Im Prinzip ist es Domino Day weitergedacht.
Ja.
Also nicht nur Dinge kippen, sondern ich hoffe, dass diese Dampflokomotive rollt und nicht kippt.
Ja.
In dieser gigantischen Kettenreaktion. Aber ich muss sagen, also es ist halt eine dieser Shows.
Es ist eine dieser Shows.
Und ich schaue mir auch gerne so im Internet so Kettenreaktionen. Es gibt auch manchmal so Leute, die bauen in ihrer Wohnung so eine Murmelbahn, dann fällt die Murmel auf eine Xylophon, genau, und dann geht es nochmal um die Ecke und dann kippt nochmal ein Becher um und dann kommt nochmal ein Hamster aus dem Käfig. Keine Ahnung. Es ist man gerne sich immer anschaut.
Ja, es gibt da auch so ein Musikvideo von OK Go, ist mir nochmal eingefallen, wo sie auch so eine Kettenreaktion machen. Und der Domino Day war ja auch huge damals in der Zeit. Das hast du auch gerade schon angesprochen. Also es spielt natürlich genau in diese Zeit rein, von Domino Day auf RTL, die Guinness Rekordshow in der ARD. Also es war irgendwie, es lag Weltrekord in der Luft und alle Fernsehsender wollten irgendwie ihre eigene Weltrekordshow machen. Ich habe nochmal bei der Recherche gelesen, dass beim Domino Day, kannst du dich daran noch erinnern, dass 2005 mal ein Vogel in die Halle rein.
Ja,
und hat schon,
der dann ausgelöst hat, ne?
Der hat dann das schon mal ausgelöst und dann ging es los, sind schon ein paar tausend Steine umgefallen, ja, und dann haben sie den erschossen. den Spatz. Und woraufhin dann der sogenannte Spatzenkiller Selbstmorddrohungen erhalten hat von wiederum Tierschützern. Also da gab es auch mal einen riesen Tamtam um den Domino Day. Aber ich habe es trotzdem als Kind unglaublich gerne geguckt. Das Kipp-Roll-Fall-Spektakel habe ich damals aber nicht gesehen. Das habe ich nicht mitbekommen.
Hast du
das?
Überhaupt nicht.
Überhaupt nicht. Nee. Das ist nicht irgendwie in meinem kollektiven Fernsehgedächtnis gelandet. Aber umso interessanter war es, da jetzt nochmal so ein bisschen rein zu recherchieren. Ja, und ProSieben wollte eben an die großen Erfolge von RTL mit dem Domino Day ran und wollte eben quasi auch was abhaben von diesem Weltrekordkuchen, hat sich deshalb diese Sendung ausgedacht. Und dass da für den Sender ProSieben eine Menge dranhing, das kann man auch schon erkennen, wenn man sich die Vorberichterstattung anguckt. Hier ist ein Zitat aus dem DWDL-Bericht vor der Ausstrahlung. Seit dem gefloppten ProSieben-Ochsenrennen im September 2006 ist das große Kipproll-Fallspektakel übrigens das erste große ProSieben-Show-Event am Samstagabend, das ohne Stefan Raab auskommt. Also das ist quasi die nächste Konkurrenzstufe im eigenen Sender, die raufkommt. Sie wollen sowohl an den Erfolg von RTL mit dem Domino Day ran, als auch diese riesigen Raab-Events von VOGUE-WM und sowas, wollen sie eben ohne diesen Show-Dino Stefan Raab da irgendwie selber Sachen platzieren. Aber auch interessant, das große Ochsenrennen ProSieben, habe ich auch noch mal nachgeguckt. Da sind damals hier Ross Anthony, Detlef die Soest und auch ein junger Glashäufer Umlauf auf Ochsen um die Wette geritten.
Nein.
Und dann so teilweise auch darunter gefallen und so. Es war richtig gefährlich. Da gibt es noch ein paar Clips auf YouTube, das große ProSieben Ochsenrennen. Fand ich einen geilen Side. Und genau diese Promi-Note sollte eben die Sendung auch bekommen. Also immer große Promi-Events, wo irgendwelche C-Promis lustige Sachen machen sollten. Und genau zwischen Ochsenrennen und Domino Day war eben das Kipproll-Fall-Spektakel angesiedelt.
Wer war dabei?
Also, Caro, es war die Creme de la Creme des 2000er Fernsehstar. Also alle, die solche Events geguckt haben, werden sich jetzt freuen, wenn ich sage, dass Joey Kelly dabei war.
Na klar.
Matze Knob.
Mhm.
Olli P.
Mhm.
Wiegald Boning.
Mhm.
Shaggy. Und Sunrise Avenue.
Okay.
Naja, gut.
Fair.
Also alles, was das Herz begehrt. Und diese Promis sollten eben teilweise in die Kettenreaktion eingebunden sein. Sie entweder auslösen oder direkt Teil davon sein, dass dann da irgendwie, keine Ahnung, ein Drucker, der ausgelöst wurde von der Bowlingkugel, dann zwischen Sunrise Avenue ganz viele Sachen kopiert und bis die Blätter so schwer sind, dass wieder irgendein Körbchen hochgeht und so weiter und so fort. Also es wurden große, spektakuläre Ideen gepitcht. Es wurden Stunts eingeübt. Es sollten Rekorde passieren. Also es waren große Aktionen geplant. Es sollte ein kalifornischer Seelöwe aus einem Becken springen und an einem Galgen befestigten Fisch schnappen, der dann wiederum ein Modellflugzeug startet und so weiter. Es sollte einen Wasserguss geben, durch den sich Miesmuscheln öffnen. Es sollten Heliumballons steigen. Es sollten PKWs der Reihe nach wie Dominos umstürzen. Es sollte eine Mentos-Cola-Fontäne geben. Also alles, was man sich vorstellen kann.
Also da ist jetzt ja wirklich, da gibt es jetzt ja viele Variablen,
ja.
Wo jetzt was schief gehen könnte. Ich sag mal, auch so ein Bottleneck könnte jetzt dieser schnappende Seehund sein. Für diese ganze Aktion.
Du sagst es, also das ganze Unglück begann quasi schon bei der Pressetour am Tag vorher. Da wurde nämlich Matthias Oppenhövel schon von dem Seehund hier geschnappt. Der wurde in die Hand gebissen. Und da hat er schon so gesagt, das geht.
Nochmal zum Verständnis, musste das so spektakulär sein? Weil die größte Kettenreaktion, die kriegst du jetzt ja auch mit simpleren, also da kannst du jetzt ja auch nur so ein Murmelding machen oder so. Also du musst ja jetzt nicht einen Seehund, der irgendwie Austern gegen eine Lokomotive...
Die wollten halt, glaube ich, 3 Stunden füllen.
Ja.
Und es musste irgendwie spektakulär sein.
Ist natürlich auch geil,
sein.
Wenn es spektakulär ist, aber man hätte sich es wahrscheinlich auch einfacher machen können.
Ja, sie haben sich es unnötig schwer gemacht und das ist ihnen dann auch zum Verhängnis geworden. Und noch ein weiterer Layer obendrauf ist, dass die Kettenreaktionen in unterschiedlichen Themenwelten stattfinden sollten. Und auch anhand dieser Themenwelten merkt man doch sehr, dass es sehr 2009 und sehr doll ProSieben ist. Hört ihr das mal an.
Der Plan? 10 verschiedene Welten mit unterschiedlichen Themen. Jede Welt für sich eine Kettenreaktion und mit der nächsten wieder durch eine Kettenreaktion verbunden. Mindestens 30 Minuten lang darf das Kippenrollenfallen nicht unterbrochen werden, sonst ist der Weltrekordversuch gescheitert. Beispiel Männerwelt. In dieser Halle soll morgen alles fallen und rollen, was Männer so mögen.
Ei.
Alles, was Männer so mögen. Männerwelt. Also da weiß man schon ungefähr, welche Temperatur das Ganze geschmacklich bekommen sollte.
Nee.
Da gab es ja eine Riesenhalle voller Autowaschanlagen, Werkzeugkoffer, Bandschleife, Autos und alles penibel vorbereitet von Cheerleadern, die da irgendwie auch mit drin rumstanden, weil Männer Cheerleader so mögen. Also es ist alles irgendwie so...
Uff.
Ah, es ist... Ja. ich weiß gar nicht, ob das damals so aufgefallen ist, aber irgendwie ist das jetzt schon so wrong.
Ja, sehr. Und ich habe noch eine Nachfrage zu diesen 30 Minuten. Also zwischendurch darf es dann mal 30 Minuten Pause geben? Oder dann zählt es trotzdem noch? Oder?
Genau, also der Weltrekord wäre geknackt, wenn eine Kettenreaktion 30 Minuten lang hält, ohne Unterbrechung.
Ach so, okay, sie müssen 30 Minuten schaffen.
Genau, sie müssen 30 Minuten schaffen und haben 3 Stunden vorbereitet und quasi kalkuliert, dass zwischendrin durchaus mal was schiefgehen kann.
Dann müssen sie nochmal starten.
Dann wird die Uhr genullt.
Ah, verstehe.
Aber wenn sie 30 Minuten durchhalten würden, dann hätten sie den Weltrekord.
Mhm.
Aber ja, man hat schon bei der Vorbereitung gemerkt, dass das Ganze eben nicht so einfach ist. Aus dem gleichen Bericht, den ich gerade schon abgespielt habe, sieht man, wie ein Fachmann hier die Mentos-Cola-Fontäne auslösen soll. Und schau mal, da in der Vorbereitung gab es schon Probleme.
Dieser Becher ist auf der vorhergehenden Cola-Flasche auf der Düse. Wenn die anfängt zu sprühen, wird die hochgedrückt, zieht die Harnadel raus. Die Mentos fallen in die Flasche, fängt dann zu sprühen und löst dann natürlich, auch hier wird wieder ein Becher drauf sein für die nächste Flasche und so weiter und so fort.
So soll eine Fontäne die nächste auslösen. Aber ob das klappt?
So, Achtung. 3, 2,
jetzt guck mal,
1.
Wie gut das funktioniert.
Das war ein super Test, ne?
Das funktioniert gar nichts.
Ja.
Also es hat einfach überhaupt gar nicht funktioniert.
Das war jetzt eine Übung für den Abend dann, oder?
Genau, das war jetzt quasi schon mal so, Galileo ist da vorbeigekommen, hat schon mal einen Vorbericht gemacht und so. Und da wollten sie zeigen, wie gut das funktioniert.
Ja. War schon ein böses Omen,
dieser Galileo-Bericht. Es war schon ein böses Omen. Es hat dann in der Sendung nicht viel besser funktioniert als bei dem Galileo-Beitrag. Also es war tatsächlich...
Hat nichts funktioniert?
Es hat nichts funktioniert.
Okay.
Sie haben unterschiedlichste Sachen vorbereitet. Sie haben wirklich nicht mehr als ein paar Minuten durchgehende Kettenreaktionen zeigen können. Das Ganze war super chaotisch gefilmt. Man hat eigentlich nichts erkannt. Die ModeratorInnen wussten gar nicht, wo was gerade passiert. Es war ein riesiges Chaos. Und es gibt die ganze Sendung leider nicht mehr zu sehen, sondern nur noch so Fragmente. Aber ich habe so einen Zusammenschnitt gefunden von sämtlichen Aktionen, die misslungen sind. Da können wir mal mal reingucken.
Dann soll hier eigentlich die Kette der Regen- bzw. Sonnenschirme losgehen. Aber jetzt ist schon die erste große Frage. Hat diese Kugel hier ordentlich ausgelöst oder kommt sie noch in Gang? Denn sonst müssten wir schon das erste Mal die Uhr anhalten. Sie sehen es. Und jetzt geht der erste Sonnenschirm.
Es waren ein paar Minuten, nachdem es überhaupt losging.
Zu rollen. Die letzten Schuhe hier, die sind aus dem Jahr 2006. Und wir wissen alle noch, was passiert ist im Halbfinale. Der Schuss ging aufs italienische Tor. Und bei 19 Minuten und etwas mehr als 50 Sekunden bleibt doch nicht wohl etwa unsere Kette stehen. Also jetzt geht's los. Insgesamt muss ein einziger Ball nur unten ankommen, damit die Kette weiterläuft. Aber auch hier viel Spannung drin, die Uhr ist angehalten.
Ja, und ganz lustig, lieber Ron, hier wird gerade nach Feuer gesucht.
Hier, kleine Boccia-Kugel haut gegen den Golfschläger, der fällt um und wir kommen zum Geräteturnen. Und das gibt's doch nicht, der Geräteturner, der sich wahrscheinlich
also, es funktioniert gar nichts, was man da sieht.
Sie fangen wirklich immer von vorne an? Oder gibt's
sie machen dann weiter, also das finde ich eigentlich das Lustigste an dieser ganzen Sache, ist dann immer so die verschämte Hand von diesem ProSieben-Redakteur, der nochmal so ganz leicht so, als würde man es fast nicht sehen, dass du so, stups da nochmal.
Also sie wissen recht früh, das wird nichts mit dem Weltrekord, weil wir haben jetzt bereits schon mehrmals stupsen müssen.
Genau.
Also sie wollen jetzt quasi diesen Fernsehabend zu Ende
weiter,
bringen.
Sie müssen es ja irgendwie weitermachen. Es ist ja nun mal live und es hat super viel Geld gekostet und alle gucken hin.
Ja.
Ich glaube, der Weltrekord würde auch trotzdem noch gezählt werden, wenn man quasi ab dem Moment, wenn man was angestoßen hat, nochmal anfängt, die halbe Stunde zu werden.
Weil du wieder auf die halbe Stunde kommen kannst.
Genau, weil du wieder auf die halbe Stunde kommen kannst. Aber es passiert an diesem ganzen Abend nicht einmal, weil die Aktionen derart schlecht vorbereitet sind.
Ja, also 19 Minuten ist jetzt gerade wahrscheinlich schon das Höchste, was sie irgendwie.
Es war tatsächlich das Höchste. Also,
okay.
Also 19 Minuten war tatsächlich das Höchste, was sie erreicht haben. Das ist natürlich 10 Minuten unter dem Weltrekord. Ne? Also den haben sie auf keinen Fall bekommen. Aber auch der Rest hat nicht funktioniert. Es war einfach derartig schlecht vorbereitet. Also sie haben zum Beispiel dann auch eine riesige dominoartige Bierflaschenschlange aufgebaut, die dann in den Männerraum führen sollte. Und Flaschen fallen einfach nicht so um wie Dominosteine. Also
Nein.
Die sind immer zur Seite. pleite gefallen.
Ja klar, und kullern.
Und sie haben immer gesagt, in der Probe hat's funktioniert, mhm. in der Probe hat's funktioniert.
Will ich wissen, was die Cheerleader machen mussten?
Ja, die Cheerleader, die standen da, glaube ich, nur so rum. Die haben das wohl mit aufgebaut. Das
dekorativ
hab ich so genau,
quasi.
Genau, dekorativ.
Okay.
Aber du spielst auf etwas an, wo ich durchaus anschließen kann. Und zwar geht es um eine Aktion mit Julia Siegel. Die sollte nämlich mit Hilfe einer Kettenreaktion ausgezogen werden. Sie hatte ein enges Kleid aus Strick an, steht dabei auf einem runden Podest, worum sich so ein Holzhammer dreht, also um sie selbst.
Der das quasi entfasert.
Genau, dieser Faden von ihrem Kleid ist dann mit diesem Holzhammer verbunden und er soll so ganz schnell um sie rum, sodass dieser Faden ganz schnell ist. Aber wenn man das einmal probiert hat, dann weiß man, wie lange das dauert.
Ja.
Hast du das mal probiert, so einen Faden? Weißt du, wie lange das dauert, bis es einmal um deinen ganzen Körper rum ist?
Die mussten ja 3 Stunden vollkriegen.
Ja, aber das war viel länger als 3 Stunden. Schau mal, hier, so fängt die Situation an.
Aber ich glaube, das dauert ja noch ein bisschen, bis sich das ganze Ding aufgelöst. Der längste Strip meines Lebens, ne? Ja, besser mit so einem Roboter zu strippen oder dann doch von zarten oder je nachdem harten Männer hinten ausgepackt zu werden? Ach,
los.
Sowas muss man ja auch mal vom Namen sehen, sagt Oppenhövel.
Ich habe mir sowas, so einen Grobstrick. Es gibt doch manchmal diese.
Du bist im Thema, merke ich.
Ja, es gibt doch diese. Das ist aktuell doch so ein Trend, dass man mit so riesen Garn so Kuscheldecken so mit der Hand häkeln kann. Also ich hatte einfach sowas ganz Grobes an, was schnell aufgeht. Das ist ja wirklich mini klein. Das ist wie ein normales Kleid. Das dauert ja Stunden.
Es dauert wirklich mehrere Stunden.
Haben das nicht geprobt?
Ja, das sieht wirklich so aus, als hätten sie das nicht geprobt. Merkwürdigerweise stehen auch noch völlig random so 20 Rocker um sie rum, die
und
sie dabei anglotzen.
Ja.
Also es ist derart unangenehm, super unangenehme Sprüche von Matthias Oppenhövel und Sonja Kraus.
Schreckliches Event.
Und irgendwann fällt dann halt der Motor aus von diesem Drehding um sie herum, sodass dann ein Rocker gebeten wird.
Mit den Zähnen.
Nee, den Faden einfach mit der Hand, also um sie so rumzurennen.
Das ist so schlimm.
Guck mal, das ist die nächste Eskalationsstufe.
Julia, wie fühlt sich das an? Von einem so attraktiven jungen Mann langsam entkleidet zu werden.
Normalerweise entkleidet sich ja die Frau, aber das ist ein Tempo, also es gefällt mir eigentlich ganz gut. Und wir haben ja noch Zeit, oder?
Nein, so richtig viel Zeit haben wir eigentlich nicht mehr, weil wir es irgendwie nicht geprobt haben und das Ganze mehrere Stunden geht. Irgendwann ist dann auch der Rocker müde, hat keinen Bock mehr, der Rocker ist müde. Und will nicht mehr weiter um Julia Siegel rumrennen. Und dann hatten sie irgendwie schnell einen spontanen Einfall, schwuppdiwupp, wurde dann ein Kind gebeten, die schon halb ausgezogene Julia Siegel weiter zu entkleiden mit einem Faden.
Nein.
Guck dir das an.
Und selbst die Jüngsten des Motorradclubs müssen schon mit Hand anlegen hier. Und bei mir ist der Präsident Doc Sänger. Sag mal, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen?
Also
das Kind rennt die ganze Zeit im Kreis.
Um Julia Siegel.
Mit so einem Drehwurm wahrscheinlich.
Es ist so bizarr, was ging denn da ab? Allein dieses Bild, was man da sieht, zu beschreiben. Also es sind 20 Rocker. In der Mitte steht eine halb ausgezogene Julia Siegel. Daneben Sonja Kraus, die irgendwelche Rocker interviewt. Und ein Kind rennt um Julia Siegel rum mit einem Faden in der Hand zu ihrem Kleid, um sie zu entkleiden. Ist das Realität? Was ist da denn los?
Ja, schade, dass das da nicht nochmal
das ist nicht nochmal
gemacht
wurde.
Das Ganze, ja.
Am Ende haben sie es nicht geschafft, Julia Siegel in der Zeit zu entkleiden.
Sehr schade.
Aber es war überhaupt kein Problem, weil Sonja Kraus hat dann einfach eigenhändig den Rest des Kleides runtergerissen und somit die nächste Kettenreaktion ausgelöst, die aber nach einer Minute schon wieder abgebrochen werden musste. Es ist alles schiefgegangen.
Wurde deine Kettenreaktion bei den Rockern ausgelöst oder was ist denn mit danach passiert?
Es sollte dann irgendwie der Faden, ich weiß nicht, ja, also wahrscheinlich eine private Kettenreaktion bei den Rockern, aber das wurde dann nicht gezeigt. Ja. Die Sendung wurde 64 Minuten überzogen, weil irgendwie nichts so funktioniert hat, wie sie sich das vorgestellt haben. Und die Kritik war dann eben am Ende, es war ja eine ganz gute Idee, wie wir es am Anfang auch gesagt haben, es ist ja unterhaltsam, diese Kettenreaktion anzugucken, aber, und das ist das Zitat aus der Kritik, für den TV-Zuschauer oft schwer durchschaubare Aneinanderreihung misslungener Projekte, die meistens nicht mal eine Minute lang dauerten, ehe wieder per Hand nachgeholfen werden musste.
Ja, das sind die Träume dann zerschellt an der Realität.
Ja, wirklich. Also ein bitteres Stück Fernsehen. Sie haben den Weltrekord nicht bekommen, waren 10 Minuten zu langsam. Das Ganze haben trotzdem über 2 Millionen Menschen in Deutschland geguckt. Und die Pointe von dem Ganzen ist, dass das Ganze in der Woche drauf nochmal im niederländischen Fernsehen ausgestrahlt wurde. Aber da wurden alle Patzer rausgeschnitten. Das war dann eine ganz kurze Sendung.
Ah, ja.
Die haben dann alle Fehler nochmal, alles, was nicht geklappt hat, wurde rausgeschnitten. Und dann dachte man, boah, was ist das für eine geile Kettenreaktion. Also mit diesem herzlichen We Love to Entertain You würde ich jetzt mal die Tabs für heute schließen. Auch vielen wir haben Dank. Heute den Rekord nicht geschafft.
Vielen Dank für diese spektakulären Tabs. Wenn ihr zu Hause offene Tabs habt, dann schickt ihr uns doch gerne. Miguel, nenn doch mal den Leuten, die das jetzt hören. Sag denen doch mal,
wo sie mit ihren Horchknochen uns erreichen können.
Genau, Handys hießen Horchknochen in dem Mittelalter-Restaurant.
Ja, genau. Also schnappt eure Horchknochen und schickt uns doch entweder eine DM auf unseren Social-Media-Kanälen. Da heißt du @carowobs und ich @miguelrsa. Oder ihr schickt uns eine E-Mail.
Wenn ihr die Adresse begehret, so mag ich sie euch nennen. Es ist toomanytabs@ndr.de.
Ganz genau, da erreicht ihr uns. Und ansonsten würde ich sagen, freuen wir uns auf nächste Woche. Und wir müssen noch Cross-Promo machen.
NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo.
Unsere Podcast-Empfehlung für diese Woche heißt Opa, lass reden. Da geht es um deutsche Familien, ihr Umgang mit Schuld, ihre Nachkommen und welches Verhältnis die Generationen zueinander haben.
Hören wir doch mal rein.
Hey, ich bin Marco. Ich bin 21 Jahre alt, TikToker und YouTuber. Und das?
Marco, wo steckst du?
Das ist mein Opa Jo. Und mein Opa Jo ist ziemlich besonders, finde ich.
Ja, dieses Szenario müssen wir unbedingt festhalten.
Vor allem, weil er eigentlich schon immer viel mit mir über seine Vergangenheit redet. Seine Kindheit und Jugend im Naziregime und dann sein Leben in der DDR.
Das ist furchtbar in einer Diktatur. Wenn du nicht mit den Wölfen heulst, dann kannst du dich sehr schwer mit anderen austauschen, weil es immer gefährlich ist.
In meinem Podcast Opa, lass reden mache ich mit ihm eine Reise in die Vergangenheit. Ich will wissen, wie das damals in Deutschland wirklich alles war. Und ob wir den Geschichten, die unsere Großeltern uns erzählen, wirklich vertrauen können.
Opa ist auch nur ein Mensch.
Opa, lass reden. Ab dem 3. April in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Cross-Promo Ende. Bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschö.
Too Many Tabs ist eine Produktion von THZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worps.
Producerin Henny Koch.
Ausführender Produzent THZ Robin Drömer.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Kira Drössler und Sascha Sommer. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many tabs.